Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Gisa Funk. Und gleich zu Anfang der Sendung mal eine kleine Quizfrage. Welcher deutsche Schriftsteller erhielt 1910 den Literaturnobelpreis? Na, wissen Sie es? Nein, es war nicht Thomas Mann. Der bekam den Nobelpreis erst 1929. 1910, da hieß der stolze Literaturnobelpreisträger Paul Heyse. Ein damaliger Starautor, der vor allem Dramen und Novellen schrieb, den aber heute kaum noch jemand kennt. Daran könnte der Roman Am Götterbaum von Hans Pleschinski jetzt vielleicht etwas ändern. Dazu hier gleich mehr. Erst einmal nämlich, da blicken wir heute hinüber nach Österreich, genauer gesagt zur österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer. Seit über 40 Jahren schon veröffentlicht Helfer Romane, aber den ganz großen Durchbruch, den feierte die 72-jährige Autorin erst letztes Jahr mit Die Bagage. Das war ein autobiografischer Roman über ihre Mutter und Großmutter, mit dem Monika Helfer 2020 ein Überraschungsbestseller gelang. Über 100.000 Mal hat sich diese Bergdorf-Familienchronik verkauft, was sicherlich auch an der meisterhaft lakonischen Art lag, mit der Monika Helfer die eigentlich hochdramatische Familiengeschichte erzählte. Und nun folgt nur ein Jahr später ein Vaterroman von ihr, Fati, so heißt er. Und auch dieser Roman ist wieder eine Autofiktion, also eine Geschichte, die auf wahren Tatsachen beruht, die aber poetisch verdichtet ist. Christel Wester hat Fati für uns gelesen.
Fati. Diese Anrede klingt aus der Zeit gefallen und irgendwie peinlich. Im Gegensatz zum universalen kindlichen Brabbelwort Papa, das emotionale Nähe ausdrückt, spricht aus Fati eine spröde, verklemmte Furcht vor Zärtlichkeit. Nicht zufällig war die Anrede Fati in den 1950er Jahren bei der kriegstraumatisierten Elterngeneration groß in Mode. So auch in der Familie der österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer, deren neuer Roman so beginnt.
Wir sagten Fati. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern. Er wollte vor uns und durch uns einen Mann erfinden, der in die neue Zeit hineinpasste.
Monika Helfers Fati gehört zu einem Typus von Männern, die man kennt aus der deutschsprachigen Literatur. Schweigsame, in sich gekehrte Kriegsheimkehrer, die ihre traumatischen Fronterlebnisse verdrängen müssen, weil die Erinnerungen daran zu schmerzhaft und oft auch schambehaftet sind. Darüber zu sprechen ist diesen Heimkehrern deshalb nicht möglich, weil diese Generation nie gelernt hat, über Gefühle zu reden. Trotzdem gehört Monika Helfers Vaterroman nicht in die Reihe der typischen deutschsprachigen Väterliteratur, die in den 1970er und 80er Jahren fast schon ein eigenes Genre bildete, in dem sich meistens Söhne, aber manchmal auch Töchter mit der NS-Vergangenheit ihrer Väter auseinandersetzten. Im Unterschied zu ihren von 68 geprägten Schriftstellerkollegen wie Christoph Meckel oder Peter Schneider musste sich Monika Helfer nicht an einem autoritären Charakter, an einer Mitläufer- oder gar Täterfigur abarbeiten. Ihr Vater war ein gebrochener, zutiefst traumatisierter Mann und seit seiner Geburt ein Außenseiter. Monika Helfers Blick auf ihren Vater ist darum nicht politisch anklagend, sondern zärtlich und suchend. Das bringt die Autorin auch in ihrer Hörbuchlesung deutlich zum Ausdruck.
Auf der Fotografie, die ich über meinem Schreibtisch an die Wand geheftet habe, steht er links, abseits. Er sieht aus, als gehöre er nicht dazu.
Monika Helfer weiß wenig über ihren Vater, der bereits in den 1980ern im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Er hat sie jedoch geprägt mit seiner geradezu manischen Büchersucht und seinem kritischen Sprachbewusstsein. Einen Sprachzerleger nennt Monika Helfer diesen Josef Helfer in ihrem Roman. Fati ist der Versuch, seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Dabei lässt die Autorin ihre Leser an der Spurensuche teilhaben.
Die Fotografie bei meinem Schreibtisch habe ich von meiner Stiefmutter. Ich besuchte sie, da war unser Vater 10 Jahre schon tot und sie selbst über 80. Ich sagte, hast du Zeit für mich? Wie lang? Fragte sie. Lang.
Josef Helfer war das uneheliche Kind einer Magd. Sein Vater war der Bauer, bei dem sie arbeitete, für Kost und Logis. Doch die Vaterschaft des Bauern wurde weder zugegeben noch abgestritten. Die ledige Mutter lebte mit ihrem Sohn weiterhin auf seinem Hof in einer stallartigen Unterkunft mit gestampftem Lehmboden. Einer der Dorfhonoratioren und der Pfarrer erkennen die Intelligenz des Jungen. Sie sorgen dafür, dass er aufs Gymnasium kommt und bringen ihn in einem katholischen Schülerheim unter. Kurz vor dem Abitur wird er zum Kriegsdienst eingezogen und an die Front nach Russland geschickt. Er verliert ein Bein. Im Lazarett verliebt er sich in die Krankenschwester, Monika Helfers Mutter, die letztlich genau wie er selbst eine Außenseiterin war. In dem Bergdorf, in dem sie aufwuchs, galt sie als Kuckuckskind, angeblich gezeugt bei einem Seitensprung der Großmutter, während ihr Ehemann im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Front war. Als er zurückkehrte, hat er das Mädchen nicht anerkannt.
Darum hat er mit diesem Kind sein Leben lang kein Wort gesprochen.
Die Herkunft ihrer Mutter hat Monika Helfer in Die Bagage erkundet. In ihrem neuen Roman Fati knüpft sie an den Vorgängerroman an. Allerdings stellte Helfer in Die Bagage ihre Großmutter und die Zeit rund um den Ersten Weltkrieg ins Zentrum. Nun widmet sich die Autorin in der Fortsetzung ihrer autofiktionalen Familienerkundung ihrem Vater und der Kriegs- und Nachkriegsgeneration des Zweiten Weltkriegs. Dabei rückt auch ihre eigene Kindheit ins Blickfeld. Monika Helfer wurde 1947 geboren. Ihre Kindheit war massiv von den Traumata der Erwachsenen geprägt. Eine versehrten Liebe nennt sie die Ehe ihrer Eltern. Es sind zwei Depressive, die sich gefunden haben, um ihre Last gemeinsam besser ertragen zu können und die doch oft heillos überfordert sind. Geteiltes Leid ist eben nicht immer halbes Leid, wie das Sprichwort behauptet, sondern manchmal auch doppeltes Leid. Monika Helfer gelingt das Kunststück, Worte zu finden für die Sprachlosigkeit, die in ihrer Kindheit herrschte. Sie erzählt bruchstückhaft. Fati ist eine Montage aus Erinnerungen, Anekdoten und Reflexionen, die viele leerstellen lässt. Die Ich-Erzählerin springt dauernd zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her. Von der Kindheit des Vaters über die eigene Kindheit bis zur Gegenwart des Schreibens.
Ich träume mich auf die Tschengler, 1220 Meter über dem Meer, zurück ins Jahr 1955. Ich war 8.
Die Tschengler ist ein Hochplateau in Vorarlberg. Hier lebte die Familie Helfer. Der Vater war, wie erwähnt, ein Kriegsversehrter mit Beinprothese und leitete dann hier oben ausgerechnet ein Kriegsopfer-Erholungsheim. Gegen Ende der 1950er Jahre wird das Erholungsheim von den Besitzern in ein Hotel umgewandelt. Das entzieht dem Vater die Existenzgrundlage. Die Mutter erkrankt an Krebs und stirbt. Die Familie fliegt auseinander. Josef Helfer erleidet einen psychischen Zusammenbruch und wird in einem Kloster untergebracht. Monika Helfer und ihre drei Geschwister werden in der Verwandtschaft der Mutter verteilt. Auch hier herrscht Schweigen.
Kann man das glauben? Da waren wir schon so lange in der Südtiroler Siedlung und niemand hat je mit uns über unsere Mutter oder unseren Vater gesprochen. Was hätten wir nie Eltern gehabt?
Monika Helfer erzählt eine tragische Familiengeschichte, spickt sie aber mit vielen aberwitzigen Familienepisoden voller Absurdität und lakonischem Humor. Dabei gelingen ihr auf wenigen Zeilen viele eindrückliche wie überraschende Charakterzeichnungen. Ob das Onkel Theo ist, der wortkarge Knochenmann, der sich ausschließlich von Bier ernährt, aber letztlich als einziger das Kind auf die verstorbene Mutter anspricht. Oder Tante Kate, die es schafft, mit ihrem herben, aber dennoch warmherzigen Pragmatismus die Familie irgendwie zusammenzuhalten. Wie schon in ihrem Roman Die Bagage erweist sich Monika Helfer auch in Fati als eine Meisterin der Verdichtung. Auf 173 Seiten hat sie ein bewegendes und komplexes Familienporträt geschaffen, das zugleich auch ein Spiegel der frühen Nachkriegsgesellschaft ist.
So lautet das Resümee von Christel Wester über Fati, den neuen Vaterroman von Monika Helfer. Erschienen ist er im Hansa Verlag München, 173 Seiten, 20 Euro. Auch der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski kennt sich mit der Fiktionalisierung wahrer Lebensgeschichten gut aus. Denn Pleschinski hatte sich schon länger zur Aufgabe gemacht, aus den Biografien deutscher Literatur-Nobelpreisträger spannenden Romanstoff zu gewinnen. 2013 veröffentlichte er mit Königsallee einen autofiktionalen Roman über Thomas Mann. 2018 folgte mit Wiesenstein eine Weltkriegserzählung mit Gerd Hauptmann in der Hauptrolle. Und nun, 2021, da legt Hans Pleschinski mit Am Götterbaum seinen dritten Nobelpreisträgerroman vor, nämlich, wie eingangs erwähnt, über den 1914 verstorbenen Autor Paul Heyse. Ein zu Lebzeiten hochgeachteter Vielschreiber, der 80 Novellen, 70 Romane und unzählige Gedichte hinterlassen hat. Trotzdem ist Paul Heyse heute so gut wie vergessen. Und welche Rolle der Nobelpreisträger von 1910 jetzt im neuen Pleschinski-Roman spielt, das erfahren Sie von Helmut Böttiger.
Hans Pleschinski hat viel vom französischen Rokoko gelernt. Und deswegen lässt er in seinem neuen Roman sogar drei Münchner Damen aus der unmittelbaren Gegenwart eine manchmal fast höfisch anmutende Konversation betreiben. Da wäre zum einen Antonia Silberstein, eine patente, dem Fortschritt aufgeschlossen gegenüberstehende Münchner Stadträtin kurz vor der Pensionsgrenze. Sie ist eigentlich auf kommunale Bautätigkeiten spezialisiert, aber vom Kulturreferenten gebeten worden, für ihn einen aktuellen Termin wahrzunehmen. Neben ihr geht Therese Flößer, die im städtischen Literaturarchiv arbeitet und trotzdem eine bodenständige Bajuwarin aus Berchtesgaden geblieben ist. Und dann ist da noch Ortrud van der Veld, eine attraktive, rothaarige Schriftstellerin, wie die beiden ersten Damen wohl um die 60 Jahre alt, aber so modisch elegant auftretend, dass man das höchstens auf den zweiten Blick erkennt. Die drei Damen sind auf dem Weg zu einem Ortstermin, zu einem kulturpolitisch womöglich äußerst lohnenden Ausflug in die lokale Literaturgeschichte. In München wohnte nämlich der Schriftsteller, der als erster Deutscher mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Mittlerweile kennt ihn kaum einer mehr. Dabei hat der 1830 geborene Paul Heyse ein in seinem Umfang kolossales Gesamtwerk hinterlassen. Er residierte in einer standesgemäßen Villa in der Innenstadt. Das Haus ist im Krieg halb zerstört worden und verrottet langsam vor sich hin. Aber jetzt lockt ein verheißungsvoller Neuanfang. Im Münchner Stadtrat startet eine Initiative zu einem Heyse-Kulturzentrum mit Kongressen und allen innovativen Performance-Möglichkeiten. Pleschinskis Szenario fußt auf einer realen Grundlage. Tatsächlich entbrannte im Juni 2013 in München ein jahrelanger Streit um Abriss oder Neugestaltung des ehemaligen Heyse-Hauses. Der Autor macht daraus nun eine Phantasmagorie, die mit leichter Hand viele Anspielungen mit einschließt und vor allem die gegenwärtigen Diskurse der Literaturvermittlung thematisiert, auf spielerische Weise zwischen Komik und Ernst. Natürlich ist der verspätete Goethe-Epigone Paul Heyse heutzutage kaum mehr eine diskutable Größe. Das machen die von Pleschinski locker in die Gespräche hineingestreuten Zitate hinreichend deutlich. Aber schon allein, wie seine Stadträtin Antonia Silberstein und seine Archivarin Therese Flößer sich auf ihren Gegenstand einlassen und aktuelle Verwertungspotenziale erwägen, zeigt, dass auch biedere Gedichte wie die Heyses durchaus anschlussfähig ans dritte Jahrtausend sein können, wenn man nur will.
Stimmt es, dass Johannes Brahms ihn oft besuchte und beide eine Oper planten? Brahms die Musik, von Heyse der Text? Erkundigte sich die Stadträtin. Wer besuchte ihn nicht? Theodor Fontane, Adolf Menzel, Nachbar Franz von Lenbach, Komponisten, Sängerinnen, Schauspieler, wir nun auch, freute sich Therese Flößer. Sein Haus, ein Nabel der geistigen Welt. München wäre fad ohne ihn geblieben.
Die Schriftstellerin Ortrud van der Veld, die Pleschinski aus genauester Kenntnis des Milieus heraus in ihrer experimentellen Sprachsuche lustvoll beschreibt, reagiert natürlich allergisch auf Heyses abgestandenen Klassizismus. Aber wie sie das tut, wirft ein Licht zurück auf heutige Literaturbetriebsdebatten. Sind sie denjenigen aus der Zeit Heyses wirklich überlegen? Sind wir wirklich besser? Die Gestalt der Schriftstellerin Ortrud van der Veld ist ein hinreißendes Porträt aktueller Schreibmoden, die man, wenn man hinreichend Abstand sucht, als durchaus genauso klischeebeladen empfinden kann wie den verstaubten Paul Heyse. Van der Velds jüngstes Werk trägt den bedeutsam postmodernen Titel »Stuckaturen der Emotion«.
Jedes Zucken der Gegenwart. Van der Veld ließ sich vor dem verdutzten Zufallspublikum jetzt kaum unterbrechen. Jeder Klang aus der Vergangenheit, jedes Licht, jede Äußerung von überall her müssen sich zum Leib des Romans formen. Sie können nicht etwas schreiben, behaupten, erzählen und etwas anderes weglassen. Falls Sie etwas weglassen, versündigen Sie sich an der Welt und verraten deren Fülle. Alles, was ist, hat zu sein. Oder was zu sein hat, ist auch.
Leschinskis Text kommt flott und elegant daher, aber es entsteht unter der Hand ein spannungsreicher Vergleich, nämlich der zwischen den Gedichten des irrlichternden Paul Heyse und den nach Sinn und Zweck suchenden Vertreterinnen eines aktuellen Bürgertums. Heyses Verse klingen zum Beispiel so.
Und wer da pilgert, nah und fern, ein Bratwurst hielt in Händen sein, drin biss er fromm und tapfer ein und sagt ein Gratias dem Herrn.
Es ist nicht ohne Hinterlist, wie der unsichtbare Erzähler in Bleschinskis Roman quasi im selben Atemzug die Servicekraft in einem Münchner Café zitiert, die dem Kellner gerade eine Bestellung aus dem heutigen Öko-Bürgertum auf den Tresen stellt.
Der laktosefreie Macchiato ohne Koffein.
Unwillkürlich fragt man sich da, wer ist hier eigentlich spießiger? Der alte Paul Heyse oder vielleicht doch auch mancher Vertreter unserer Konsum- und Freizeitgesellschaft, die der Autor so genau beobachtet, dass das Überlegenheitsgefühl gegenüber den heysischen Versen schon bald schal und klebrig wird. Bleschinski gelingen absurd komische und lustige Szenen. Und natürlich ist er vollkommen in seinem Element, wenn schließlich der extra aus Erlangen angereiste germanistisch geschulte Heyse-Experte samt seines viel jüngeren und knackigen asiatischen Ehemanns zu der Dreierfrauengruppe stößt. Das schwingt ästhetisch so raffiniert zwischen Persiflage und ursprünglicher Spiellaune hin und her, dass man da gar nicht mehr genau unterscheiden möchte. Man merkt zunächst kaum, welche Abgründe sich hinter den verspielten Rokoko-Schnörkeln von Bleschinskis Gegenwartsdiagnose verbergen, welch schleichende Wohlstandsverwahrlosung hier aufgespießt wird. Der Götterbaum des Titels steht übrigens direkt an der Abgrenzungsmauer des Heyse-Grundstücks. Es handelt sich um ein Exemplar eines Ailianthus altissima, dessen gelbe Blüten viele Insekten reizen. Bleschinski weiß, wie man seine Leser ködert.
Das meint Helmut Böttiger. Er besprach Am Götterbaum von Hans Bleschinski. Der Roman liegt im Münchner CH Beck Verlag vor. 280 Seiten, 23 Euro. Und zum Schluss der Sendung hier noch ein interessanter Denkanstoß des Literaturjournalisten Hilmar Klute, heute in der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Denn Klute hat kürzlich französisches Fernsehen geschaut und dabei festgestellt, dass hier tatsächlich zur besten Sendezeit abends auch schon mal eine Literatursendung läuft. In Frankreich wird dem Zuschauer also exakt das zugemutet, was unter deutschen Fernsehmachern seit Jahren als Quotengift gilt: Fernsehgespräche über Bücher. Und das auch noch, so zumindest behauptet es Klute, mit guten Einschaltquoten. Oder wie er es selbst formuliert:
Diese Art, Literatur im Fernsehen zu präsentieren, zeigt, welchen hohen Stellenwert Literatur und das literarische Leben in Frankreich immer noch einnehmen. Doch wenn man den Stellenwert der Literaturkritik im französischen Fernsehen mit dem in Deutschland vergleicht, könnte man auf ganz trübe Gedanken kommen. Für Literatur wird von den Fernsehredakteuren hierzulande nur eine Nische geschaffen. Verlegen, nein. Richtig verschämt und frei nach dem Motto: Stopp, hier machen wir etwas, das eh kaum wen interessiert. Das ist desillusionierend, wenn man bedenkt, dass Literaturkritik mehr bewirken könnte, als affirmativ und nörgelnd Verkaufsbeihilfen zu leisten.
Tja, wie überaus war leider gesprochen aus dem Munde von Hilmar Klute. Und vielleicht könnte man ja zur Abwechslung wirklich mal in den öffentlich-rechtlichen Anstalten darüber nachdenken, warum eigentlich ausgerechnet im Land der Dichter und Denker Literatur und Literaturkritik als Fernsehthema heute so verpönt und ausrangiert ist. Denkt sich zumindest zusammen mit Hilmar Klute Gisa Funk an dieser Stelle. Und die sagt Tschüss. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Thank you.